Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, beziehungsweise unseres neuen True Crime Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1.
Und ich freue mich wirklich riesig, dass wir jetzt in diesem Moment zusammensitzen, Nico, ja, im Studio und unsere allererste Folge hier aufzeichnen können.
Ja, wir haben lange drauf hingearbeitet. Ja. Wir mussten viele Leute damit quasi erpressen, dass wir so weit kommen, dass sie gesagt haben, okay, kommt, macht.
Ja, komm, lasst uns in Ruhe, macht's einfach.
Ja, ja, wir haben sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber umso froher bin ich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Und bevor wir weiter quatschen, ja, würde ich vorschlagen, sollten wir uns erstmal vorstellen. Mir gegenüber sitzt Patrick Seidel aus dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam.
Das hast du sehr schön gesagt.
Vielen Dank.
Und mir gegenüber sitzt Nico Auer, Teil von Ostermanns Morgen hier bei Hitradio Antenne 1 und wirklich der zuverlässigste Verkehrsservice in ganz Baden-Württemberg. Jede halbe Stunde versorgst du uns mit den besten Verkehrsmeldungen hier bei Hitradio Antenne 1.
Vielen Dank, Patrick. Ich habe ihn nicht mal dafür bezahlt, dass er sowas Nettes sagt. Vielen
Dank.
Ach
so, ich dachte, ich kriege einen Fuffi jetzt dafür.
Nee, leider nicht, muss ich dich enttäuschen.
Okay, dann nehme ich es zurück.
Bevor wir hier jetzt gleich mal weitermachen, natürlich erstmal der Hinweis, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Mhm. Da heißen wir inside.lka, da unbedingt mal reinschauen, uns folgen, denn da warten dann natürlich auch immer spannende Bilder, Videos, die wir dann mit den Ermittlern vielleicht auch sogar im LKA mal machen können.
Wir müssen hinter
mal
die
gucken,
Kulissen
wie weit
schauen.
Wir kommen, ja,
ja. Genau. Und nicht nur bei Instagram solltet ihr uns abonnieren, sondern auch natürlich da, wo ihr gerade unseren Podcast hört.
Ja.
Also gebt uns ein Like, gebt uns ein Feedback, abonniert uns, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst.
Ja, und es wird wirklich sehr, sehr spannend, weil dieser Podcast ist besonders. Wir sitzen hier nämlich nicht nur zu zweit im Studio, nein, wir haben immer einen Ermittler des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg hier bei uns im Studio und mit dem werden wir die Fälle quasi hautnah besprechen können.
Und jetzt müssen wir nochmal die Frage klären, lieber Nico, ja, warum machen wir das Ganze eigentlich? Also True Crime, warum machst du das?
Weil ich ganz, ganz großer True Crime-Fan bin. Ich weiß noch, mein erster Fall, mit dem ich mich so wirklich beschäftigt habe, war der von Marianne Bachmeier. Die Frau, die in Deutschland das erste Mal in einem Gericht Selbstjustiz begangen hat. Mhm. Die hat nämlich den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter damals erschossen. Vor Gericht, 1981 war das. Klaus Grabowski und Marianne Bachmeier. Das war so für mich das erste Mal, wo ich mit True Crime so ein bisschen in Verbindung gekommen bin. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, weil ich finde das wirklich spannend. A, wie Ermittler auf, ja, dann schlussendlich ihr Ermittlerergebnis kommen, was es alles für Möglichkeiten gibt, einem Täter auf die Schliche zu kommen und vor allem natürlich auch, was sich alles in der Zeit so getan hat, was alles nur für neue Möglichkeiten gegeben wurden, Täter zu fassen.
Und das wusste ich natürlich alles, ne, über dich.
Ja, natürlich.
Deswegen habe ich dich auf dem Flur gefragt, du Nico, könntest du dir das vorstellen, mit mir zusammen einen True Crime Podcast zu machen? Was hast du gesagt?
Ich habe es mir nicht mal teuer bezahlen lassen, fällt mir jetzt hier gerade auf.
Nee,
ich
habe
gesagt, nee, ich mach's gerne mit.
Ja, ohne darüber nachzudenken.
Nee.
Selbst schuld, sage ich an dieser Stelle.
Ja, das ist natürlich schwierig.
Aber im Prinzip ist es eigentlich so wie bei dir, bei mir, außer dass es nicht die Bachmeier war. Ich kann mich gar nicht so wirklich an den ersten Fall erinnern, also was mich so gecatcht hat, das ist schon sehr lange her. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, deswegen...
Gut, dass du sagst.
Aber
muss ich nicht noch wiederholen.
Insofern ist das bei mir, liegt das schon ein bisschen länger zurück, aber im Grunde ist es genommen wie bei dir, also dass True Crime mich schon immer fasziniert hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein unheimlicher Fan von Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Das heißt, liebe Grüße auch an Rudi Zerne, falls er uns jetzt zuhören würde oder tut. Ich bin überall ein absoluter Fan dieser Serie, weil vor allem auch ich es toll finde, dass wir aktiv, also die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, aktiv daran beteiligt sind, Verbrechen aufzuklären. Und ich sag mal so, diesen Anspruch haben wir auch ein bisschen. Denn bei uns werden auch Fälle vorgestellt, angerissen, die in den Cold Case Bereich gehen. Also Fälle, die schon sehr lange ungeklärt sind. Darüber werden wir uns unterhalten, das können wir jetzt schon mal versprechen.
Ja.
Und vielleicht schaffen wir es ja durch unseren Podcast einen wirklich alten Fall, den wir hier vorstellen, dass das dazu führt, dass dieser Fall aufgeklärt wird.
Ja, absolut. Aber es erwarten euch nicht nur Cold-Case-Fälle, sondern tatsächlich auch Raub, ist mit dabei, es sind Morde mit dabei. Also wir decken wirklich ein ganz großes Spektrum ab. Also all das, was quasi beim LKA Baden-Württemberg so an Ermittlern keucht und fleucht, möchte ich schon sagen. Die ziehen wir hier zu uns ins Studio, würde ich mal vorschlagen.
Und ich kann schon mal so viel versprechen. Es sind Fälle mit dabei, weil ich habe ja schon ein bisschen was im Kopf, was wir so machen. Mhm. Und das sind Fälle dabei, wo man denkt, das passiert hier bei uns in Baden-Württemberg wirklich, ja, oder das ist wirklich hier bei uns in Baden-Württemberg passiert. Also da zieht's einem auf gut Deutsch die Schuhe aus.
Ja, tatsächlich.
Und das ist noch milder ausgedrückt.
Ich wollte gerade sagen, das ist noch milder ausgedrückt. Damit kommen wir nämlich auch zum ersten Fall heute. Und da muss man wirklich sagen, der ist an Brutalität kaum in Worte zu fassen.
Es gibt dennoch drei Worte, die ihn praktisch sehr gut zusammenfassen. Diesen furchtbaren Fall, der sich hier bei uns in Baden-Württemberg ereignet hat, und zwar im Rems-Murr-Kreis. Ermordet, zerteilt, einbetoniert. Als der Zementmord ging dieser Fall in die Kriminalgeschichte ein, und ich muss wirklich sagen, als ich mich auf diesen Fall ja nochmal vorbereitet habe, recherchiert habe, mir ist es wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Ja, absolut. Mir auch. Und wir spulen mal zurück ins Jahr 2007. Am Abend des 21. August kam der 19-jährige Ivor Schneider nach dem Handballtraining nach Hause und wurde da von der 16-jährigen Sessen angerufen, und die hat ihn unter einem Vorwand rausgelockt. Und zwar der Vorwand war ganz einfach, dass sie französisch Nachhilfe braucht.
Ja, die beiden machen sich dann auf den Weg zur Villa Rustica. Die ist in Rommelshausen, wie gesagt im Rems-Murr-Kreis. Es ist mittlerweile 21.20 Uhr, als auf halber Strecke bereits Dennis E. und Roman K. auf die beiden warten. Ja, und unter dem Vorwand, du hast immer Feuer, nutzt einer der beiden Yvonnes arglose Situation aus und schlägt mit einem Baseballschläger zu. Er trifft Yvonne an der Schläfe, der erstmal natürlich total benommen stehen bleibt. Erst weitere Schläge bringen ihn zu Boden und dann treten Dennis und Roman weiter auf ihn ein.
Ja, und der Grund ist erschreckend. Es ist Eifersucht. Tage zuvor hat Dennis seine 16-jährige Freundin Sessen nämlich dazu gezwungen, eine Liste zu schreiben. Eine Liste mit Jungs, mit denen Sessen mal was gehabt hat. Und das war dann Dennis' persönliche Todesliste. Und Yvonne stand da an dritter Stelle.
Ja, und keiner kann wirklich so sagen, warum Yvonne wirklich auf dieser Liste stand. Ja. Denn die beiden kannten sich nur flüchtig. In den Tagen vor dem Mord prahlte Dennis, dass er bald 7 Männer töten wird. Beim ersten auf der Liste macht keiner die Tür auf. Beim zweiten Namen schreitet die Mutter ein und verhindert Schlimmeres. Ja, und der dritte Name, Nico, du hast es schon gesagt, auf dieser Liste ist eben Yvonne.
Ja, und während der Tat ist Dennis auch immer wieder auf seine Freundin zugekommen, auf seine Prinzessin, wie er sie immer genannt hat, hat sie umarmt und gesagt, dass er sie über alles liebt und dass das jetzt der Beweis seiner Liebe ist.
Ja, sie zerteilen die Leiche von Yvonne in 14 Teile und bringen alles in eine Wohnung nach Stuttgart-Gablenberg und betonieren sie in Blumenkübel ein, die sie dann bei Plochingen in den Neckar geworfen haben. Über 4 Tage waren sie damit beschäftigt, die Leiche verschwinden zu lassen.
Ja, wenige Tage später haben sich Anwohner des Hauses über den üblen Gestank beschwert. Der Gestank nach Verwesung. Dann rückte die Polizei an. Und jetzt bei uns ist der Leiter der damaligen Sonderkommission Zement, Volker Zeiss. Herr Zeiss, vielen Dank, dass Sie da sind erstmal. Und die erste Frage ist jetzt, wie ist der Fall denn überhaupt auf Ihrem Tisch gelandet?
Das war an einem Montag, Spätnachmittag nach den Sommerferien, als wir von den Kollegen vom Streifendienst in eine Wohnung im Stuttgarter Osten gerufen wurden, in dem ein seltsamer Geruch wahrgenommen wurde, ohne dass man Näheres zu den Hintergründen sagen konnte, ob jetzt hier möglicherweise ein Kapitalverbrechen vorliegt oder nicht.
Das heißt also, Sie wussten damals, ist es noch nicht in Verbindung mit Yvonne S. gekommen?
Zunächst hatten wir mit der Spurensicherung versucht zu klären, was in dieser Wohnung vorgefallen war, konnten aber zunächst nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Es gab zunächst keinerlei eindeutige Spuren in Richtung auf ein Tötungsdelikt.
Und das spricht jetzt für komplizierte Ermittlungen, sage ich mal. Wie kompliziert, als Sie da in der Wohnung standen, war Ihnen das schon ganz klar, dass Sie gesagt haben, oh, das wird jetzt hier keine einfache Sache, das wird ein komplizierter Fall?
Nein, zunächst hätte sich das ja auch völlig auflösen können in einen erklärbaren Hintergrund ohne Straftat. Aber wie immer in solchen unklaren Fällen wird dann nach den klassischen Standards vorgegangen mit der Kriminaltechnik. Es wird eine Sonderkommission eingerichtet, die dann die Arbeit aufnimmt und zu dieser Wohnung, den Mietern und dem Umfeld die entsprechenden Abklärungen durchführt.
Jetzt heißt der Fall, ja, ich habe es eingangs gesagt, Soko Zement. Erzählen Sie mal, Sie wurden gerufen, weil eben ein grausam stinkender Geruch wahrgenommen wurde von Anwohnern. Sie sind da dann vor Ort hingekommen und erzählen Sie, was haben Sie denn da vor Ort gesehen?
Also die Anwohner haben einen Verwesungsgeruch wahrgenommen aus dieser Wohnung und wir fanden einen Betonkubus und viele Spuren von Zement. Und das hat letztendlich auch zu dieser Bezeichnung, dieser Soko in der ersten Phase geführt, was sich aber nach ein, zwei Tagen nicht mehr ändern lässt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine doofe Frage ist, aber war Ihnen da gleich klar, dass es da sich um einen Menschen handelt, also aufgrund des Gestanks? Oder also gibt es da irgendwie Unterschiede?
Nein, das hätte auch ein Tier sein können, das in dieser Wohnung möglicherweise verwest wäre. Es ist völlig offen gewesen. Ja. Wir gehen da grundsätzlich in jedem Fall mit dem entsprechenden Aufwand dran. Zurückfahren kann man immer noch.
Und dann hat man also da diesen Zementkubus gefunden und den haben Sie dann mitgenommen und den Kollegen von der Spurensicherung übergeben. Oder wie ging das dann weiter? Weil man musste herausfinden, A, was ist da drin und B, ist es ein Mensch oder hat da einfach nur jemand sein, keine Ahnung, Haustier irgendwie einbetoniert?
Also die Spurensicherung übernimmt diesen Ereignisort, Tatort, wie sich später dann herausgestellt hat, sichert dort die Spuren und stellt dann eben über weitere wissenschaftliche Auswertungen fest, haben wir Blutspuren, ja oder nein, ist es Tier- oder Menschenblut, was haben wir sonst noch für eine Spurenlage? Aber wie gesagt, nach der Sicherung der Spuren kommt die Spurenauswertung und es dauert je nach Spurenart Stunden oder Tage.
Okay, und wann hat sich dann rausgestellt, okay, wir können den Fall, den wir jetzt hier in dieser Wohnung haben, mit dem vermissten Fall von Yvonne S. in Verbindung bringen? Wie viel Zeit ist da vergangen?
Das war im Endeffekt am nächsten Tag, als von zwei vermissten Fällen einer übrig blieb. Der andere Vermisste kam wieder nach Hause und dann haben wir uns auf diesen Fall konzentriert und im Rahmen der Ermittlungen an diesem Tag hat sich dann eine Verbindung zu dieser Wohnung im Stuttgarter Osten ergeben.
Mich würde ja interessieren auch, was geht in einem persönlich vor? Also was denkt man in einem solchen Moment? Also da hat man einen vermissten jungen Mann und jetzt möglicherweise sozusagen seine Leiche gefunden. Also was geht in einem vor?
Also zunächst mal ist es ein klassischer Standard, die Überprüfung der Vermisstenfälle. Und die Kolleginnen und Kollegen von Waiblingen haben bereits die entsprechenden Daten aufgenommen. Und die gleicht man dann entsprechend ab. Da gibt es schon Zeugenvernehmungen zu diesem vermissten Fall von Angehörigen. Die Umstände, man hat eine Personenbeschreibung und die näheren Umstände, warum eine Person jetzt nicht nach Hause gekommen ist. Und bei dem bleibt es dann und man nimmt dann Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen auf, spricht mit denen nochmal die Sache durch, ist der möglicherweise auch schon wieder nach Hause zurückgekehrt, na, hat sich die Sache erledigt und kümmert sich dann im Endeffekt um die Details und über diese Details der bisherigen Ermittlungen schon der Kolleginnen und Kollegen konnten wir dann einen Hinweis finden in Richtung dieser Wohnung, der Nutzer respektive der Mieter. Und dann war das zunächst mal ein vager Verdacht, der sich dann aber relativ schnell im Lauf der nächsten Tage durch Vernehmungen erhärtet hat.
Also das heißt, dass der Mieter dieser Wohnung mit dem vermissten Fall von Yvonne S., man wusste ja zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich noch nicht, ist er tatsächlich tot oder wenn ich Sie da richtig verstanden habe, weil man ja nicht wusste oder noch nicht wusste, was in dem Zement einbetoniert war oder warum hat man noch nicht sagen können, das ist tatsächlich jetzt nicht mehr ein Vermisstenfall, sondern ein Mordfall.
Konnte man zunächst nicht sagen, bis man im Endeffekt durch entsprechende Vernehmung von Spurentrupps in der Soko dann ein Teilgeständnis erwirkt hat und zunächst mal die ersten Angaben, was da passiert ist in dieser Wohnung. Es waren nicht die Mieter, sondern die Wohnung wurde verliehen, sodass im Endeffekt nochmal ein Schritt zwischen Wohnung und eigentlich Täterschaft lag. Über dieses Teilgeständnis kam man dann auf grobe Tatabläufe und weitere Ereignisorte, Tatorte, die wir dann über die Spurensicherung auch dann in Angriff genommen haben.
Aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was hat denn der, ich nenne ihn jetzt mal den Untermieter, weil er war ja nicht Hauptmieter dieser Wohnung. Was hat denn der gesagt, als Sie da vor der Tür standen und gesagt haben, also bei Ihnen soll es nach Leiche stinken.
Ja gut, da wurde die klassische Vernehmung durchgeführt, abgeklärt. Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es da Erklärungsansätze? Und da blieben eben dann auch Fragen offen. Und später hat sich ja herausgestellt, dass Untermieter im Endeffekt mit dieser Sache klassisch nichts zu tun hatte, sondern letztendlich die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, ohne abzusehen, was dann tatsächlich in dieser Wohnung auch geschah.
Achso, jetzt muss ich das nochmal nachfragen. Also wir hatten einen Hauptmieter, der wiederum hat die Wohnung vermietet an einen Untermieter, aber der hatte damit auch nichts zu tun. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau,
da war eine Bekanntschaft da und hat man die Wohnung überlassen. Und
also war es ein Untermieter dann?
Ja, sozusagen, ja, okay. Genau. Ja. Also über die detaillierten
Mietverhältnisse. Okay.
Weiß ich
jetzt nur für ein Verständnis jetzt, genau. Weil das war jetzt ein bisschen irgendwie, musste ich jetzt mal nachfragen.
Im Endeffekt wurde diese Wohnung an zwei der Haupttäter überlassen. Was dann geschah, hat von den eigentlich wohnungsberechtigten Mieter, Untermieter niemand was mitbekommen.
Okay, das heißt also, wir haben Stand jetzt die einen Betonklotz, war es ja tatsächlich am Anfang, gefunden und zusätzlich noch Blut, das dann vom Menschen stammte. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ab wann war denn klar, das, was da in dem Beton drin ist, sind Leichenteile?
In dem Beton waren keine Leichenteile drin.
Ah, das okay.
War also sie hatten reiner Zementkubus, fest geworden, groß, schwer. Da konnte man aufgrund von der Form überhaupt nicht absehen, dass da irgendwie versucht wurde, einen Menschen einzubetonieren.
Okay, das heißt, sie haben quasi den Verwesungsgeruch, das Zement, also den Beton und zusätzlich noch Blutspuren dann tatsächlich gefunden. Das waren so die ersten Anhaltspunkte.
Ja, wir hatten Baustoffe in Menge in dieser Wohnung, sage ich mal, und blutverdächtige Antragungen. Das muss ja auch erst über chemische Untersuchungen festgestellt werden. Ist es Blut? Was für eine Art von Blut ist es? Und deshalb war das an diesem Montagabend bis in die späten Nachtstunden weiterhin offen und auch in den nächsten Tagen, bis dann die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen dann vorlagen. Aber parallel haben die Ermittlungen dann schon eine solche Dynamik bekommen, dass wir über die klassische Spurenauswertung dann durch die Ermittlungen schon in einen Vorsprung gekommen sind.
Aber was geht denn in einem Ermittlerkopf dann vor? Also wenn man jetzt sozusagen so eine Spurenlage hat, irgendwie Baustoffe in der Wohnung, Zementkubus, Blut. Was geht da in so einem Ermittlerkopf vor? Also ist das so ein Puzzleteil, wo Sie sagen, da habe ich ein ungutes Gefühl jetzt?
Ja, war zunächst offen. Ne? Das war klassisch. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich mit dem Leiter der Kriminaltechnik gerätselt habe, ja, was haben wir jetzt hier eigentlich? Ja, was tun wir weiter? Aber dann laufen die Standards ab, dann werden die Puzzleteile Stück für Stück abgearbeitet. Das ist klassische Kriminaltechnikarbeit, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen. Diese Spuren haben wir, diese Spuren deuten auf ein Kapitalverbrechen hin oder es gibt möglicherweise eine Erklärung für eine solche Situation und hat nichts mit einer Straftat zu tun.
Und wann war der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt haben wir hier nicht irgendwie ein Tier, das einbetoniert worden ist oder was auch immer, sondern hier haben wir es tatsächlich mit einem Kapitalverbrechen zu tun?
Also im Laufe des nächsten Tages, des Dienstages, hat sich das nach und nach durch die weiteren Ermittlungen ergeben über diesen Vermisstenfall, dass da eine Verbindung da sein müsste. Und dann war klar, es geht in die Richtung. Allerdings alles noch unbestätigt durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen der Spuren.
Also das heißt, die Verbindung bestand dann zwischen dem vermissten Fall und der Untermieter vom Untermieter, der diese Wohnung aktuell bewohnt.
Besser zwischen vermissten Fall und dieser Wohnung. Wobei da noch immer nicht klar war, was hätte da geschehen sein können. Es war offen. Mhm, ja. Und dann wurde weiter ermittelt, wurden Personen ermittelt, die man dann vernimmt und auch im Umfeld dieser Personen ermittelt. Und so im Endeffekt dann der Sachverhalt sich nach und nach ergeben hat.
Und Sie hatten es ja schon gesagt, dass der Mieter dieser Wohnung gesagt hat, nee, ich weiß gar nicht was, aber ich habe das quasi an jemand anders verliehen, diese Wohnung. Aber dieser andere war nicht der vermisste Yvon S.
Nein. Der hat überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Anfangsphase und kam erst, wie gesagt, am nächsten Tag dann in den Fokus. Ja, dann haben im Endeffekt Vernehmungen nach und nach ergeben, dass es hier einen Zusammenhang geben muss.
Und welcher Zusammenhang hat sich dann da herausgestellt aus den Vernehmungen?
Im Endeffekt führten die Ermittlungen dann zu drei Personen, die aus unserer Sicht mit diesem Verschwinden von Yvan Schneider zu tun hatten. Und die hatten wir dann ganz konkret überprüft. Und im Rahmen dieser Vernehmungen ergaben sich dann weitere konkrete Anhaltspunkte, dass diese Verbindung tatsächlich besteht. Und letztendlich durch das Geschick der Kolleginnen und Kollegen, die die Vernehmungen durchgeführt haben, eben auch Informationen zum Tatablauf. Und das hat sich dann aber tatsächlich im Lauf der nächsten Tage Stück für Stück über weitere Aussagen konkretisiert, weil sich keiner von uns natürlich in der Anfangsphase vorstellen konnte, was wird aus so einem Fall? Das ist meistens so. Ja. Uns fehlen immer Informationen in solchen Fällen. Wir haben nie den kompletten Überblick über alles, was für uns wichtig wäre. Und da geht es eben darum, durch Spurenauswertung von der Kriminaltechnik oder durch Vernehmungen Licht ins Dunkel zu bringen.
Es gibt ja unterschiedliche Täterinnen und Täter, sage ich mal. Sind denn bei Ihnen die Vernehmungen abgelaufen? Also waren die Sie vernommen haben, eher ruhig, sachlich, oder ist da auch jemand, sage ich mal, zusammengebrochen und hat Ihnen sozusagen unter Tränen alles offenbart? Wie muss man sich das in diesem Fall vorstellen?
Nein, in diesem Fall war es eher so, dass die ganzen späteren auch konkreten Schilderungen zum Tatablauf sehr sachlich, emotionslos und auch bis hin zu Gefühllosigkeit von den Beteiligten dargelegt wurden. Im Endeffekt nehmen die mir das so, wie es gesagt wird. Ja, das wird ja niedergeschrieben, ja, oder aufgezeichnet, je nachdem. In der heutigen Zeit eher dann auch aufgezeichnet. Und aus diesen Schilderungen leitet man dann die weiteren Ermittlungen ab. Wir konzentrieren uns auf die Fakten, die sich aus diesen Vernehmungen ergeben.
Und jetzt hatten Sie ja gesagt, dass der Mittäter oder der Zweittäter dann die Person war, die die Wohnung aktuell für sich in Anspruch genommen hat. Und aufgrund dieser Person sind Sie dann dem Haupttäter auf die Schliche gekommen.
Genau.
Okay.
Und dann werden natürlich zu dieser Person oder zu diesen beteiligten Personen, die dann auch zunächst vielleicht nur mit Vornamen bekannt sind, später dann identifiziert werden, Umfeldermittlungen durchgeführt. Es werden Alibi-Überprüfungen durchgeführt, um dann festzustellen, könnte hier ein konkreter Zusammenhang bestehen oder nicht.
Okay, und jetzt hatten wir es ja schon erwähnt, es gab den Haupttäter und den Zweittäter, den Mittäter. Wie viele Mittäter waren denn in dem Fall involviert?
Also im Endeffekt waren es dann fünf Personen mit unterschiedlicher Beteiligung und unterschiedlichen Rollen, die sich aber auch erst im Laufe von einer starken Woche so herauskristallisiert hat durch entsprechende Vernehmungen. Man muss diese Personen erreichen, ja. Man muss die entsprechenden Vernehmungen durchführen, abstimmen mit bisherigen Aussagen. Und so hat sich dann im Laufe der Woche der Ablauf dieser Tat dann herauskristallisiert.
Und haben die sich eigentlich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben? Weil letztendlich war es ja relativ kompliziert, sozusagen dieses ganze Tatkonstrukt dann auch irgendwie ja darzustellen, ne, für sie.
Ja gut, unsere Aufgabe ist es im Endeffekt über die Kriminaltechnik und die Ermittlungen den Sachverhalt so weit als möglich zu klären. Ja, dann, wenn man der Meinung ist, was die Spurenlage betrifft und was die Aussagen betrifft, man ist in einem Bereich einer entsprechenden Übereinstimmung, wird das dann auch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen. Ne? Die Staatsanwaltschaft ist von Anfang an bei diesen Fällen mit im Boot, begleitet die Ermittlungen aus juristischer Sicht und als Anklagevertretung konkret. Von dort kommen dann auch weitere Anregungen, was man noch zu ermitteln hat und in welcher Tiefe.
Also kann man quasi zusammenfassen, wir haben den Fall, dass Anwohner sich beschwert hatten, hier riecht's nach Verwesung, sie gekommen sind, Blut vorgefunden haben und einen ja undefinierbaren Zementklumpen und darauf resultierend dann festgestellt wurde, es handelt sich da um menschliches Blut, das da eben war, und aufgrund des Wohnungseigentümer, sage ich jetzt mal aufgrund der Einfachheit halber, aber des Bewohners der Wohnung, dann den vermissten Fall mit Yvan S. in Verbindung gebracht hatten.
Also jetzt mal ohne dieses Ergebnis Blutspuren, das hatten wir zunächst nicht die ersten Tage. Eindeutig haben wir über diesen Sachverhalt aus der Wohnung die Verbindung zum Vermisstenfall hergestellt und dann zu ermitteln Personen, die diese Wohnung ausgeliehen hatten, in Gebrauch hatten für einen gewissen kurzen Zeitraum, dann Verbindungen zum Vermisstenfall hergestellt.
Okay. Und dann daraufhin dann 5 Tatbeteiligte ermitteln konnten, die sagen, wie Sie gesagt hatten, das Ganze so recht emotionslos erzählt haben. Waren alle 5 dann tatsächlich emotionslos oder gab es dann auch tatsächlich jemanden, der das Ganze auch bereut hat? Weil emotionslos hört sich für mich jetzt gleich so an als
kalt.
Ja, kalt, als hätten die das nicht bereut, als wäre keine Reue da gewesen.
Im Endeffekt war das in diesem Fall, sag mal, besonders auffällig, dass diese Schilderungen dann der Abläufe, wie sie sich später dann auch über die Spurenauswertung bestätigt haben, dann weitgehend, sag mal, auf der Sachebene abgespielt haben, ohne Emotionen oder, wie Sie jetzt sagten, Zusammenbrüche, sondern das ist den Kolleginnen und Kollegen, die die Vernehmungen durchgeführt haben, dann auch besonders nahegegangen, dass man eigentlich so ohne Gefühlsregung über diese Abläufe sprechen konnte.
Wo findet denn eigentlich so eine Vernehmung statt? Also ich kenne das ja immer jetzt nur aus diesem Tatort, ne, wo die Ermittler dann in einem kühlen Raum sitzen mit einem Tischchen in der Mitte und einer Bürolampe und dann gibt es eine Glasscheibe. Ist das so in Wirklichkeit oder wo findet sowas statt?
Nein, wir haben zwar solche Videovernehmungsräume, aber zum damaligen Zeitpunkt haben diese Vernehmungen in Büros stattgefunden. Da ist eine Angestellte dabei, die Vernehmung mitschreibt, damit die beiden Vernehmungsbeamtinnen und Beamte im Endeffekt Zeit haben, die Fragen zu stellen. Ja, das wäre so ein Wunschbild, wie es oft im Fernsehen dargestellt wird, solche Räumlichkeiten zu haben.
Den gibt's nicht.
Es gibt einzelne Räumlichkeiten, aber wenn Sie jetzt aktuell mal kurz 5 Personen zu vernehmen haben, dann ist der normale Standard der Büroraum.
Aber die sitzen alle in unterschiedlichen Räumen oder sitzen die dann auf dem Gang, weil die dürfen sich ja nicht absprechen?
Nee, genau. Das wird natürlich gewährleistet, dass man sich nicht sieht, auch in unterschiedlichen Räumen dann auch vernommen wird.
Es gibt ja den damals zumindest 19-jährigen damals war er mutmaßlich, aber es gab ja diesen 19-jährigen Haupttäter, Dennis E. Wann war Ihnen klar, dass der sozusagen der Haupttäter ist?
Das hat sich relativ schnell herausgestellt, durch auch Vernehmungen im unmittelbaren Umfeld und durch die Aussagen der anderen Beteiligten.
So, aber worauf wir jetzt erstmal nochmal kommen müssen, die hatten dann gestanden, ja, wir haben Yvonne S. Umgebracht. Haben die dann auch gleich gestanden, ja, wir haben ihn einzementiert?
Nein, das kam immer Schritt für Schritt dann als Ablauf dieser Tat heraus. Man hat dann einen Kontakt eingeräumt. Einer der Mittäter hat dann die Tötung geschildert, dem Kollegen und der Kollegin. Dann kommen natürlich die weiteren Fragen. Wo ist die Leiche?
Ja.
Wo müssen wir weitersuchen? Und so kamen Stück für Stück dann diese Informationen heraus und haben dann natürlich sofort weitere Ermittlungen nach sich gezogen.
Und ich sag mal jetzt, Stück für Stück ist jetzt hier tatsächlich ein Stichwort, weil die Leiche wurde ja zerteilt. Haben die das auch gleich sozusagen so gesagt? Also wir haben die Leiche zerteilt und in Zementblöcken in den Neckar geworfen?
Das hatten wir relativ schnell dann am dritten Tag durch das Auffinden dieser Leichenteile im Bereich Blochingen. Und dann folgen natürlich sofort die nächsten Fragen, Vernehmungen. Wie kommt es dazu? Wo war das? Ja, wie konnte das überhaupt tatsächlich ablaufen? Ja, man braucht da Material und alles. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da laufen parallel 5, 6 Vernehmungen, Spurenuntersuchungen, Auswertungen. In der Sonderkommission gibt es regelmäßig täglich eine oder mehrere Besprechungen, je nach Entwicklung. Und da kommen die Kolleginnen und Kollegen zusammen und bringen ihre neue Erkenntnisse ein. Und dann wird entschieden, wie machen wir weiter, was machen wir als nächstes. Und so hat sich dieser Fall dann auf den Mittwoch, Donnerstag bis zum Freitag entwickelt.
Als Sie sozusagen das erfahren haben, was mit der Leiche passiert ist und so weiter und so fort, man ist ja auch Mensch. Ne? Man ist ja jetzt nicht nur Ermittler und knallhart in Anführungsstrichen, sondern man ist ja auch Mensch. Also sagt man dann, okay, hier muss ich jetzt erstmal eine Pause machen, ich muss jetzt erstmal Luft schnappen, weil das, was ich jetzt hier gerade gehört habe, ist, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Nein, das geht nicht. Also das ist unsere Arbeit. Ne? Das machen wir jeden Tag viele Jahre. Ja, solchen Sonderkommissionen ist es gemein, wenn man im Flow ist, sagt man heute in der modernen Sprache, ja, dann gibt es eine das andere und da gibt es keinen Halt. Ja. Und nachdenken. Ja. Man blendet alles Schreckliche aus und konzentriert sich auf eine Beweisführung, auf eine Spurenlage, die festgezurrt werden muss, objektiv. Und natürlich die Aussagen in Vernehmungen, die wiederum mit dem Spurenbild in Einklang zu bringen sind. Und mit möglicherweise weiteren Vernehmungen.
Also man hat gar nicht die Zeit, sozusagen
menschlich zu werden.
Menschlich zu werden. Also
wir bleiben alle menschlich, das ist keine Frage. Aber das ist ein Ausdruck der Professionalität, dass wir hier eins ins andere hängen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich kam am Sonntag das erste Mal wieder richtig nach Hause. Dazwischen war ich nur kurz mehrere Stunden zu Hause, habe noch kurz geduscht. Und so ging es allen Kolleginnen und Kollegen. Und erst am Sonntag kam man dann so langsam dazu, zu rekapitulieren, was war jetzt eigentlich alles? Ja, am Montag ging es sofort weiter, weil die Schule begann und wir mussten in die Schule dieses Geschehen versuchen, an die Lehrerinnen und Lehrerinnen und an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln.
Ach, das war auch
noch. Ohne zu viel zu sagen, weil wir auch noch nicht alles wussten. Heute ist es durch einen Prozess aufgearbeitet. Wie ich bereits gesagt habe, uns fehlen dann immer noch Informationen. Man bekommt ja auch nicht alles gesagt. Das kann sich dann wieder aus weiteren Spuren entwickeln. Wir hatten im Großraum Stuttgart im Endeffekt 5 Tatorte. Wir hatten die Wohnung in Stuttgart-Ost, wir hatten Blochingen, wir hatten dieses Industriegebäude in Stuttgart-Bad Cannstatt und wir hatten den Tatort dann in Rommelshausen, wo die eigentliche Tat geschah. Und letztendlich noch einen weiteren Ort im Bereich Marbach am Neckar, wo noch wesentliche Beweisstücke versteckt wurden in der Folge der Tat.
Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie mussten in die Schule gehen am Montag, Lehrerinnen, Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler informieren. Also wie macht man das? Also ist man da tatsächlich so komplett ehrlich, also so wie es jetzt, was Sie gerade wissen, oder versucht man das in irgendeiner Art und Weise dann zu verpacken, damit man halt, ja, nicht irgendwas auslöst, also auch psychisch?
Also letztendlich ist ja schon unheimlich vieles bekannt gewesen durch die Medien, die ja dann auch sehr präsent waren während der ersten Ermittlungen. Ja, wir sprechen uns da auch mit der Staatsanwaltschaft ab. Was kann man sagen? Wie weit geht man? Da kommt es dann hauptsächlich auch darauf an, dann mögliche Gerüchte oder Entwicklungen, die absolut nicht stimmen, gerade zu rücken. Und es ist in diesem Fall speziell in der Schule, wie auch bei uns, völlige Ratlosigkeit ob des Geschehens gewesen. Ja, und wir versuchen dann aus unserer Erfahrung heraus den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern an die Hand zu gehen für kurze Zeit. Wir vermitteln dann Krisenintervention und Notfallnachsorgedienst. Und kümmern uns dann aber auch wieder um unsere Spuren.
Wie sehr nerven denn wir Medien bei Ihrer Arbeit? Weil, also ich kann es ja aus meiner Warte erzählen. Also wir sind natürlich auch bedacht, so schnell wie möglich Informationen halt rauszutragen. Gesicherte Informationen natürlich. War ja auch ein spektakulärer Fall oder ist immer noch ein spektakulärer Fall. Und da wird ja natürlich recherchiert und auch natürlich im Umfeld recherchiert. Aber wie sehr nervt sie, / behindert sie das gegebenenfalls auch bei den Ermittlungen?
Also wir haben weitgehend seriöse Medien.
Sehr gut.
Die grundsätzlich in solchen Sonderkommissionen von der Pressestelle der Polizei betreut werden. Die Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle sind unmittelbar in der Sonderkommission mit angeschlossen und versuchen dann in Absprache dann mit der Justiz, mit der Staatsanwaltschaft, was können wir im Endeffekt von dem Sachverhalt weitergeben an die Presse und was eignet sich noch nicht. Und das stellt oftmals natürlich Medienvertreter nicht zufrieden, weil wir
kann ich bestätigen.
Oftmals nicht viel sagen können, weil wir vielleicht auch noch gar nicht genau wissen. Das war in dem Fall auch speziell. Mhm. Ja? Wir konnten zunächst bestimmte Entwicklungen gar nicht darlegen, weil sie einfach durch die objektive Spurenlage oder durch weitere Ermittlungen noch nicht bestätigt waren. Von dem her gesehen hält uns da die Pressestelle der Polizei oder die Pressestellen den Rücken.
Ja, aber so ganz geantwortet haben sie nicht auf meine Frage. Ich habe es gemerkt. Sie haben das so ein bisschen
umgestellt. Also diese Klischees aus dem Fernsehen können wir vergessen. So nach dem Motto Kamera wegdrücken oder ja, hin und her beleidigen. Das ist völliger Quatsch. Das Ermittlungsverfahren ist geheim. Mhm. Ja, auch zum Schutz von Täter und Opfer. Ja, muss man klar sehen, weil keiner am Ende raus weiß, worauf es rausläuft. Mhm. Ja, und man will ja auch nicht jemanden vorverurteilen oder in ein falsches Licht setzen. Ja. Ja. Und damit müssen sich halt die Medienvertreter mit den Informationen zufrieden geben, die wir rausgeben können. Es bleibt ja den Medienvertretern unbenommen, selbst zu ermitteln. Das erleben wir ja auch. Ne? Und dann kommen die Rückfragen und die werden bestätigt oder nicht bestätigt. Mhm.
Und jetzt haben Sie ja in dem Fall, Sie haben gesagt, Sie hatten 5 Tatorte. Sie haben die 5 Tatverdächtigen in dem Fall ja noch. Sie wurden ja noch nicht rechtskräftig verurteilt. Und dann steht der Prozess an. Wie gehen Sie als Ermittler da ran? Ist es so ein, freut man sich darauf auf so einen Prozess dann, weil man weiß, jetzt geschieht Gerechtigkeit?
Auch das ist ein klassischer, standardroutinierter Ablauf. Ja. Der Sachverhalt wird durchermittelt. Ja. Die Spuren, die man hat, werden abgeklärt in engster Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Alle Durchsuchungsmaßnahmen, Festnahmemaßnahmen werden ja über die Staatsanwaltschaft dann beantragt beim Amtsgericht. Ein Richter erlässt dann die entsprechenden Maßnahmen und dann wird der Fall von einer Sachbearbeiterin in diesem Fall um Sachbearbeiter abgeschlossen. Ja, der Staatsanwaltschaft vorgelegt, dann kommt die Anklageschrift und dann wird der Prozess angesetzt und kommt zur Verhandlung. Da haben wir unmittelbar nur dahingehend damit zu tun, dass wir dann die beteiligten Kolleginnen und Kollegen in dieser Sonderkommission dann als Zeugen vor Gericht erscheinen. Und dann ist der Fall aber in juristischer Hand und wird dort bis zum Urteil dann im Endeffekt weiter bearbeitet.
Ich würde jetzt mal noch auf kurz eine andere Sache zu sprechen kommen. Nee, wobei eigentlich nicht, sondern es geht in Richtung Prozess und Unschuldsvermutung. Sie haben es ja gerade gesagt. Weil ich das immer oft erlebe, auch in den sozialen Medien, weil die Leute oder die mutmaßlichen Täterinnen und Täter werden im Internet sehr schnell vorverurteilt. Also da ist das Urteil ja schon gesprochen bei einigen. Jetzt haben wir in diesem Fall, haben wir ein Geständnis oder mehrere Geständnisse. So, Sie haben das sozusagen erwirkt, dieses Geständnis. Wir haben aber immer noch die rechtliche Situation des mutmaßlichen Täters bzw. der Täterin. Und bis zu einer Verurteilung gilt ja weiterhin die Unschuldsvermutung. Wie schwer ist es sozusagen für Sie mit allen Sachen, die Ihnen vorliegen, also Geständnis, Beweislage etc. pp., immer noch sozusagen den Grundsatz zu wahren, es gilt die Unschuldsvermutung. Ist das schwer?
Ja gut, also ich habe vorher den Begriff Teilgeständnis verwendet und wir verwenden auch keinen Begriff Geständnis. Das würde ja bedeuten, wir haben alle Informationen, wir wissen alles. Mhm. Das haben Sie nach meiner Berufserfahrung nie. Ja, und anhand dieser Beweisführung, Spurensicherung und Vernehmungen ergibt sich ein Bild, ein Verdacht, der konkret wird, der dringend wird. Daraus entwickelt sich die weiteren Maßnahmen der Staatsanwaltschaft, die letztendlich zu einer Festnahme führen. Und auch bei Staatsanwaltschaft und Gericht gilt eben bis zur Verurteilung diese Unschuldsvermutung. Aber wenn entsprechend konkrete Beweise vorliegen, dann ist es schon klar, in welche Richtung es geht. Ne? Es gibt auch Fälle, wo diese Beweiskette nicht so eindeutig ist. Und da muss man sich eben dann mit Staatsanwaltschaft und Gericht absprechen, reicht es für eine Festnahme oder für eine Anklage oder reicht es nicht.
So, und in dem Fall hat es dann tatsächlich gereicht. Und der Haupttäter Dennis E., das hatten wir ja schon, und die Mittäter wurden dann rechtskräftig verurteilt. Können Sie sagen, wie da die Strafen ausgefallen sind?
Gut, es gab die Höchststrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz, die das Gericht dann auch festgestellt und ausgesprochen hat. Und die anderen Mittäter wurden je nach Rolle entsprechend verurteilt. Das ist aber nicht unsere Aufgabe in dem Punkt, wo wir diesen Fall abliefern, mit dem entsprechenden Bericht unsere Zeugenaussagen dann vor Gericht vorgenommen haben, ist es Sache der Justiz, der Staatsanwaltschaft und der jeweiligen Gerichte, diesen Sachverhalt zu bewerten.
Okay. Und jetzt.
Man muss nochmal sagen, das Tatmotiv, das ist ja auch mal immer eine Frage, die Journalisten stellen. Was ist das Motiv? Oder das wird immer gesagt. Das Motiv in diesem Fall war Eifersucht.
Das muss man im Gerichtsurteil letztendlich nachlesen. Beim Motiv sind wir immer im subjektiven Bereich. Ja. Ob wir da auch wirklich alle Beweggründe herausbekommen, das können wir nicht sagen. Das ist dann wiederum Sache der Verhandlung, möglicherweise Sachverständiger aus dem psychologischen Bereich, die dann im Endeffekt die Täter begutachten und für das Gericht dann entsprechend eine Richtung herausarbeiten und vorgeben, was da jetzt Beweggründe waren.
Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass die Ermittlungen sehr zeitintensiv waren. Inwieweit steht man denn nach so einer Verhandlung, wenn die Täter zur Rechenschaft gezogen sind, wenn man das so sagen kann, in Kontakt mit der Familie? Sind die einem auf eine Weise dankbar? Möchten die selber noch von Ihnen wissen irgendwas? Also möchten die selber noch von Ihnen jetzt als Leiter der Sonderkommission damals noch irgendwas von Ihnen wissen? Hatten Sie persönlichen Kontakt mit der Familie danach?
Mit der Überbringung der Todesnachricht wird das erste Urteil gesprochen in solchen Fällen. Und das ist endgültig lebenslänglich für die Angehörigen. Wir hatten Kontakt, vermitteln dann aber auch sofort in der Anfangsphase professionelle Unterstützung im Sinne von der Krisenintervention oder Notfallnachsorge, weil das wiederum jetzt nicht unsere Aufgabe ist. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Fragen immer an die Angehörigen, um einfach im Sachverhalt auch weiterzukommen, bestimmte neue aufgetauchte Fragen zu klären. Von dem her gesehen ist in der Anfangsphase dieser Kontakt recht eng. Es besteht auch ein hohes Informationsbedürfnis bei den Angehörigen. Mhm. Ja, von dem her gesehen ist das ein ganz wesentlicher Punkt in unserer Arbeit in Sonderkommissionen. Wir versuchen das so weit als möglich immer bei denselben Kolleginnen und Kollegen zu lassen, dass kein Bruch im Kontakt zu den Angehörigen zustande kommt. Und die Erfahrung zeigt, dass wir über die Jahrzehnte bei ungeklärten Fällen auch weiterhin, auch bei Personenwechsel jetzt bei der Polizei durch berufliche Veränderung, weiterhin immer Kontaktpersonen vorhanden sind, an die sich die Angehörigen wenden können.
Wie schwer ist es sozusagen, so eine schlimme Nachricht den Eltern zu überbringen, vor allem dabei Kindern? Also wie geht man da vor? Ich stelle mir das, da sind wir wieder auf dieser menschlichen Ebene, ich stelle mir das unfassbar schlimm vor.
Ja, richtig. Also das ist mit das Schwerste, was unser Beruf so mit sich bringt. Im Endeffekt überbringen wir ja eine sachliche Nachricht, so tragisch und so brutal sie auch ist. Dann bleibt nach meiner Erfahrung nur einfach zu schweigen und da zu sein für Fragen, die heute sofort oder in naher Zukunft entstehen können.
Ich glaube, da fallen die Reaktionen auch unterschiedlich aus. Also zwischen wahrscheinlich in Tränen ausbrechen und schreien und erstmal wahrscheinlich hinsetzen und auch keine Reaktion, oder? Da ist wohl alles mit dabei wahrscheinlich.
Wir haben da so ein Phasenmodell. Das ist zunächst die Schockphase. Ja, möglicherweise wird man völlig aus dem normalen Leben gerissen mit so einer Nachricht. Es gibt dann die Phase der Realisation eines solchen Geschehens, wie man betroffen ist, mehr oder weniger, je näher man mit dem Opfer dann in Kontakt stand oder verwandt war. Und dann gibt es die Verarbeitungsphase, die Monate, Jahre dauern kann. Da ist es eben erforderlich, dass unabhängig von der Polizei dann auch die notwendigen Stützen vorhanden sind in Form von Profis oder Angehörigen, Freunden, die hier präsent sind, wenn Fragen bestehen.
Wir haben ja einen absoluten perfiden Mordplan gehabt, der auch durchgeführt worden ist. Sie haben gerade gesagt, das erste Mal so ein bisschen, wo Sie Zeit hatten, war an einem Sonntag, bevor Sie in die Schule gegangen sind, zu den Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise zu den Lehrerinnen und Lehrern. Wann war sozusagen für Sie dann der Zeitpunkt erreicht, wo Sie dann tatsächlich, es wird wahrscheinlich nach dem Prozess gewesen sein, aber wo Sie dann den Kopf frei machen konnten und Mit was haben Sie sich Ihren Kopf freigemacht?
Gut, also im Endeffekt, wie bereits gesagt, das ist unser Beruf. Es geht weiter, ne? Es sind weitere Fälle im Raum, das tägliche Geschäft geht weiter. Wenn dann, sagen wir mal, die wesentlichen Aufgaben einer Sonderkommission erledigt werden, arbeiten die Sachbearbeiter, Hauptsachbearbeiter in den Fällen die Spuren zu Ende und übergeben den Fall. Man selbst kehrt relativ schnell wieder zurück, genauso wie man zu Hause ins Familienleben zurückkehrt, dort unmittelbar mit anderen Dingen abgelenkt ist und sag mal, das entwickeln wir auch über die langen Jahre in solchen Bereichen von Straftaten, ohne dass aber tatsächlich eine Routine aufkommt. Die Routine gibt es nicht. Jeder Fall ist anders und jeder Fall belastet möglicherweise auch anders und jeder hat andere Verarbeitungsmechanismen.
So, und jetzt hatten Sie gesagt, dass der Kontakt natürlich sehr eng ist. 16 Jahre ist der Fall in diesem Herbst dann her. Und Sie hatten gesagt, das Höchstmaß der Jugendstrafe sind 10 Jahre. Das heißt, 2017 kam der Haupttäter dann frei. Inwieweit, wenn Sie sowas mitbekommen, und das ist ja ein Fall, der natürlich schon für uns jetzt natürlich extrem ist. Sie hatten vorhin schon gesagt, es gibt keinen Fall, der den anderen toppt. Das ist jeder auf seine Weise. Aber inwieweit verfolgt man dann die Zeit danach? Also Dennis E. dürfte jetzt ja laut meinen Berechnungen dann schon wieder frei sein. Beschäftigen Sie sich damit? Wie geht der Täter danach vor? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin jetzt 35 Jahre im Bereich Tötungsdelikte tätig und alle Täter, insbesondere aus der Anfangsphase in den 80er, 90er Jahren, sind alle wieder auf freiem Fuß. Lebenslänglich heißt er 15 Jahre. Ja, es sei denn, es gibt besondere Umstände aus justizieller Sicht. Sehr wohl verfolgen wir diesen Fall natürlich in der weiteren Entwicklung. Aber das ist dann nicht mehr unser Aufgabengebiet, sondern das von anderen Behörden, respektive der Justiz. Mehr darüber hinaus beschäftigen wir uns dann nicht mit dem Fall.
Und wie sieht der Kontakt mit der Familie aus? 16 Jahre, wie gesagt, jetzt dann her. Haben Sie noch Kontakt mit der Familie?
Nein, das ist normalerweise so, dass nach der Übergabe an Krisenintervention und Notfallseelsorge das dann ausläuft, wenn dann ermittlungstaktisch keine Fragen mehr sind und sich die Angehörigen dann auch nicht nochmal melden wegen einem Informationsbedarf, dann hört es im geklärten Fall in aller Regel auch dann sehr schnell auf.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch fassungslos. Das ist so ein krasser Fall. Also ja. Das ist. Und ich meine, ich habe auch schon echt durch meine Arbeit, meine ich im Prinzip bin auf der anderen Seite. Ich verkünde es dann, wenn Ermittlungsergebnisse feststehen oder Urteile und so weiter und so fort. Und ich habe schon viele Tötungsdelikte vermeldet, Urteile vermeldet, aber Yvonne S. ist wirklich. Also da stockt mir immer noch der Atem. Ich muss es wirklich so sagen.
Ja, es ist tatsächlich, man bekommt Gänsehaut. Tatsächlich bei diesem Fall. Herr Zeiss, vielen Dank, dass Sie heute da waren, hier bei uns, bei der ersten Podcast-Folge.
Ja, gerne. Du merkst, ich bin immer noch. Ja. Ich muss es jetzt tatsächlich sacken lassen nochmal, weil jetzt dieser Fall nochmal in Erinnerung gerufen geworden ist.
Ja, vielen Dank, Herr Zeiss, dass Sie da waren.
Gerne, vielen Dank.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.